Bereits die zweite Woche wird am 26. Klimagipfel in Glasgow verhandelt. Wenn man dieses Wort dafür verwenden möchte, also verhandelt, es folgen in den letzten zwei Wochen im Tagesrhythmus ermutigende Erklärungen zum Waldschutz etwa, zur CO2-Einsparung, zum Kohleausstieg. Doch diese Choreografie schien sich dann nur bis zum Ende der ersten Woche aufzugehen. Danach ging es dann vor allem nur noch ums Geld. Und auf einmal steht wieder die Möglichkeit des Scheiterns auch im Raum. Warum? Unter anderem darüber sprechen wir jetzt mit dem Klimaexperten Marc Zebisch, der Leiter des Instituts für Erdbeobachtung an der EURAG. Einen schönen guten Morgen, Herr Zebisch.
Guten Morgen.
Wie gespannt haben Sie persönlich denn die letzten Tage bezüglich der Klimakonferenz beobachtet oder verfolgt?
Ja, ehrlich gesagt nicht so gespannt, also schon sehr interessiert, aber nicht so gespannt, weil die Erwartungen jetzt von meinerseits an diese Konferenz waren nicht so hoch, aber nicht, weil ich glaube, dass die Staaten nicht engagiert sind, sondern weil bei dieser Konferenz eigentlich jetzt keine ganz wesentlich wichtigen Sachen verhandelt wurden. Die wichtigsten Sachen sind ja schon verhandelt mit Paris 2015. Wir haben diese strengen Ziele von 1,5 Grad Erwärmung maximal und die 100 Milliarden Dollar pro Jahr Klimafinanzierung an Entwicklungsländern. Die Ziele waren schon da. Jetzt geht es eigentlich nur darum, wie werden die richtig umgesetzt. Verhandelt wurde in Glasgow tatsächlich mehr technische Geschichten. Das allermeiste lief eigentlich im Vorfeld und das wusste man schon, nämlich wie viel sind die Staaten bereit, in ihren eigenen Ländern ihre Emissionen zu reduzieren. Und das lag vor Glasgow schon vor.
Angesichts starker Wetterphänomene, die sich ja weltweit häufen, wird auch für den Klimagipfel anders als die Jahre davor mehr Druck ausgeübt, denn der Handlungsdruck steigt natürlich. Sie, Herr Zebisch, kommen ja gerade selbst aus Kirgisistan und Tadschikistan in Zentralasien und haben dort die Auswirkungen des Klimawandels, der Klimakrise hautnah erlebt. Erzählen Sie doch vielleicht mal, was haben Sie da gemacht?
Genau, also wir waren für die UNEP, für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen unterwegs und sollten dort in den Berggebieten Klimarisiken erheben. Wir haben dafür erstmal hier von hier aus schon Klimaszenarien analysiert, Satellitenbilder ausgewertet und dann dort eben vor allem mit Dorfbevölkerung gesprochen. Wir haben Workshops durchgeführt und das ist ein Berggebiet und man sieht eben, wie hier die Gletscher ziehen sich zurück, noch schneller als hier, die Schneebedeckung geht zurück und dort ist es aber im Sommer sowieso schon trocken. Also dort regnet es eigentlich nie im Sommer und die ganze Wasserversorgung hängt an Schnee und Gletschern und die spüren einfach massiv, dass sie weniger Wasser haben in den Dörfern, aber auch dann tatsächlich national oder international mit den Nachbarländern, wo es also dieses Jahr schon militärische Konflikte ums Wasser gab, wo 50 Leute gestorben sind, weil eben zum Beispiel Kirgisistan nicht mehr genug Wasser an die umliegenden Länder wie Usbekistan und Tadschikistan liefern kann.
Ja, und das ist ja weit weg, denken wir Europäer uns dann in konsequenter Folge. Und da liegt wohl auch der Fehlgedanke, oder?
Genau, weil eben CO2 ist jetzt anders als andere Schadstoffe wie Schwefeldioxid oder sowas, ist eben ein globaler Schadstoff. Also jede Tonne, die auch hier in Südtirol emittiert wird, hat weltweite Folgen. Und darum müssen wir eben auch hier in Südtirol zur Emission oder zur Erminderung der Emissionen beitragen. Und zwar erheblich. Eigentlich müssen wir bis 2050 diese Klimaneutralität erreichen, wo also netto dann überhaupt keine Emissionen mehr in die Atmosphäre emittiert werden.
Inzwischen wissen wir ja, die Klimakonferenz sollte heute der letzte Tag sein. Sie wird in die Verlängerung gehen. Vielleicht bleiben wir bei Entwicklungsländern. 2015 haben die Industrieländer das Versprechen abgegeben, für die armen Staaten ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar an Klimahilfen zu mobilisieren, ist nicht passiert und das hat nachhaltig natürlich auch Vertrauen zerstört.
Genau, also es ist nichts passiert, also es gibt diese Finanzierungen und die haben sich auch langsam gesteigert. Also ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei 80 Milliarden angekommen, aber eben noch nicht bei den 100. Es ist eben ganz wichtig, dass man das macht. Das Beispiel Kirgisistan zeigt es vielleicht. Dort fehlt zum Beispiel die Wasserinfrastruktur, die ist einfach aus Sowjetzeiten noch, aber ist eigentlich im Prinzip kaputt. Und da muss wirklich massiv investiert werden, das können die Länder gar nicht alleine stemmen. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Mechanismus, weil die Schuld am Klimawandel tragen die entwickelnden Länder, also wir, die industrialisierte Welt.
Sie haben vorhin von technischen Themen gesprochen, die letztendlich verhandelt werden bei Glasgow. Was kann und sollte dort aber sonst noch passieren?
Also was dort ja passiert ist, und das kann man vielleicht schon positiv sehen, dort haben sich sehr viel Initiativen vorgestellt. Also man muss sagen, das ist dann nicht dort passiert, sondern die haben das dann dort nur präsentiert. Eben zum Beispiel, wie die Länder die Kohleausstieg bis 2030 beziehungsweise bis 2040 erreichen wollen oder Länder, die sich zusammengetan haben, um die Elektromobilität zu beschleunigen. Das sind jetzt zwar nur Willensbekundungen, das ist überhaupt nichts Verbindliches, aber allein schon die Anzahl der Bereiche, also es geht um Luftfahrt, um Schifffahrt, es geht um Finanzierung von neuen Ölkraftwerken und so weiter und Kohlekraftwerken. Also ich glaube, da tut sich im Moment schon viel. Und so ein bisschen ist die Idee von diesen Konferenzen schon auch so eine Art Sportsgeist zu entwickeln, dass eben die Länder miteinander in Konkurrenz um die ehrgeizigsten Ziele sind. Und ich glaube, zumindest von den Willensbekundungen her hat das schon funktioniert. Nur sind wir im Moment von den Emissionen noch in die ganz falsche Richtung unterwegs.
Großbritannien hatte diesen 26. Weltklimagipfel als historische Klimakonferenz angekündigt, nämlich die angeblich beste, letzte Chance. Ist das so? Was ist davon übrig geblieben? Was ist rausgekommen?
Ja, ich glaube, das war eben überhaupt schon falsch, das so anzukündigen, weil der beste Klimagipfel war der in Paris. Das sind die Ziele, die gelten. Und ab jetzt wird es einfach so sein, dass zum Beispiel alle Länder alle 5 Jahre, und das war jetzt das erste Mal, müssen ihre Emissionsziele nochmal weiter verschärfen. Das ist eigentlich die Aufforderung. Und insofern hatte Glasgow überhaupt nicht diesen Leuchtturmcharakter, gar nicht von der Anlage her. Wichtig wäre halt eben nur, dass jetzt tatsächlich diese Verschärfung stattfindet. Also die Gipfel selber richten nicht viel aus, muss man sagen, nicht mehr. Mhm. Paris war wichtig, weil das auch der Abschluss von einer anderen Phase war, von diesem Kyoto-Protokoll, was noch aus den 90er Jahren stammt. Ab sofort wird eigentlich mehr Leistung in den Ländern passieren müssen und auf EU-Ebene zum Beispiel. Und diese Gipfel sind dann mehr für Koordinierung und eben diese technischen Maßnahmen zum Beispiel, wie messe ich denn überhaupt Emissionen und darf ich mit Emissionen handeln? Also das sind so diese technischen Fragen, die dann auf diesen Gipfel verhandelt werden.
Also jetzt muss sozusagen Tacheles folgen. Es gibt aber ja ein Abkommen, oder das ist neu besprochen worden, ein Abkommen zwischen USA und China, die beiden größten Treibhausgasemittenten. Bringt das wenigstens was Gutes? Kann man das schon abschätzen?
Ja, auch da muss man sagen, das ist natürlich zu begrüßen und das ist vielleicht politisch erstmal Erfolg, aber ich habe da auch mal reingeschaut, was da drin steht. Da steht nur drin, die Staaten planen, zu den und den Themen zusammenzuarbeiten. Also das ist in dem Sinn kein Abkommen, das ist erstmal nur eine Willenserklärung, dass diese Staaten überhaupt bereit sind, zu Themen wie Elektromobilität, Kohleausstieg zusammenzuarbeiten. Da steht keine einzige Zahl drin. Also insofern ist es immer gut. Die Frage ist, was dann davon übrig bleibt, wenn dieser Gipfel vorbei ist.
Also wie viel Tacheles, wie wir es gerade gesagt haben, da dann wirklich rauskommt. Bleiben wir mal utopisch, Herr Zebisch, wenn die Ziele tatsächlich alle umgesetzt werden würden.
Ja, das ist auch nicht utopisch, weil das kann man ausrechnen. Das hat die UN auch gemacht, weil eben vor diesem Gipfel alle Länder ihre Ziele erstmal liefern mussten. Also die liegen jetzt vor, die aktuellsten Ziele. Und wenn die alle umgesetzt werden würden, Konjunktiv ist wichtig, dann würden wir immer noch bei einer Zunahme der Emissionen bis 2030 um 13,7% liegen. Wir müssen aber um ungefähr 50% runter mit den Emissionen bis 2030. Das heißt, selbst der utopische Fall, dass alles umgesetzt wird, was jetzt versprochen wird, führt uns eher zu 2,5 bis 3 Grad und nicht unter 1,5 Grad, wo wir eigentlich hin müssen. Also insofern ist diese Utopie ist eigentlich noch eher eine Dystopie, leider, muss man sagen. Und eben die Ziele müssen so weit verschärft werden in der nächsten Runde dann, dass wir tatsächlich auf die 50% bis 2030 kommen. Das ist eigentlich nicht zu schaffen, muss man sagen.
Zum Abschluss wollen wir nach Südtirol kommen, in unser Land zurück. Ich kann mich an eine Umfrage erinnern, die wir für unser Programm im Radio gemacht haben, mit der Frage, was tun Sie gegen den Klimawandel? Und die Antworten waren, wenn natürlich auch nicht repräsentativ, aber ich finde, sie waren schon durchaus auch erschreckend, dass sehr viel Passivität da drin war, teils auch noch Ablehnung oder nicht anerkennen wollen. Wie nehmen Sie das wahr bei uns hier?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass hier die Bürger erstmal eine gewisse Sensitivität gegenüber dem Klimawandel haben, weil wir das einfach in der Bergregion besonders merken. Die Leute sehen, dass die Gletscher zurückgehen, dass zum Beispiel die Apfelernte früher möglich ist. Also da ist was da. Die Leute leben ein bisschen mehr mit der Natur. Es gibt noch viel Landwirtschaft. Wir hängen einfach auch über den Wintertourismus viel mehr noch am Klima als andere Regionen. Ich glaube erstmal, die Sensitivität ist da. Ich glaube, das Bewusstsein oder die Bereitschaft, was zu tun, hängen einfach daran, dass viele Sachen einfach sehr schwer möglich sind. Wenn ich jetzt sage, ich fliege nicht mehr nach, sagen wir mal, Berlin, sondern ich fahre mit dem Zug und es kostet dann aber das Fünffache, dann ist die Motivation gering. Drum ist es wichtig, dass die Bürger die Politik beauftragen, diese Spielregeln so zu ändern, dass eben nachher das viel einfacher und viel günstiger für mich ist, mich klimaneutral zu verhalten. Und ich glaube, ein bisschen diese Ohnmacht kommt auch daher, dass, wenn man sich engagieren will, das unheimlich schwer ist, für sich selber auch tatsächlich die Emissionen Emissionen zu senken. Also für sich allein könnte man kaum Klimaneutralität erreichen. Das schafft man nur mit Hilfe der Politik, die dann die Spielregeln so ändert, dass das Verhalten eben günstiger ist.
Aber Sie haben den wichtigen Satz gesagt, die Bürger müssen die Politik, die Politiker dahin bewegen. Das heißt, eine gewisse Aufgabe bleibt damit natürlich auch bei uns Bürgern.
Genau, und so funktioniert ja eigentlich Politik. Darum finde ich es immer ein bisschen schwierig in der Klimadiskussion, wenn sich Politiker und Bürger den schwarzen Peter zuschieben. Ja. Die Bürger sagen, die Politik muss handeln. Die Politiker sagen, ja, die Bürger müssen doch erstmal handeln. Die Bürger müssen der Politik den Auftrag geben. Und zum Beispiel in Deutschland hat man das gesehen, Klimawandel war das Nummer eins Thema im Wahlkampf und keine Partei konnte sich dagegen wehren oder da entziehen. Und jede Partei hat auch wirklich starke Vorschläge dazu geleistet.
Vielen Dank, Marc Zebisch, für diese Einschätzung. Klimaexperte an der EURAG. Wir bleiben weiter dran am Thema. Wir sind in die letzten 14 Tage an diesem Thema mehrfach dran geblieben. Es gibt einige Beiträge, die Sie bei uns hier auf der Mediathek von Rhein Südtirol nachhören können. Unter anderem auch weitere Einschätzungen von Marc Zebisch. Vielen Dank nochmal.
Dankeschön.